Und wir sind es auch mit dem Text und jetzt auch mit der Lautstärke. Danke. Und wir sind aber so nah an Weihnachten, dass wir sind auf der anderen Seite von Weihnachten mit dem Text. Nämlich Weihnachten war schon. Die Geburt Jesu ist schon geschehen. Und letzten Dienstag war unser erstes Kreuzwerkprojekt Bibel Meet and Read Treffen. Ja, ein Format zum gemeinsamen Bibellesen hier im Haus. Alle zwei Wochen wird es dann starten, offen für alle. Und da haben wir diesen Text auch bearbeitet. Und heute, quasi als eine kleine Weiterführung von diesem Dienstag, gibt es den Text heute in der Predigt. Bevor wir aber starten, möchte ich gerne noch kurz beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst durch die Worte, durch diesen Text und dass du uns diesen Text ganz nahe bringst und ja, in unser Herzen bringst. Amen. Also, wie schon gesagt, ein Weihnachtstext, vielleicht nicht unbedingt der populärste, aber auf jeden Fall ein besonderer. Denn was hier passiert ist, dass wir durch den Fokus von diesem Simeon hautnah mit in die Weihnachtsgeschichte reingenommen werden. Also wir erleben quasi mit, wie einer Weihnachten erlebt. Und so stellt sich, ja, kommt uns die Frage näher, was mache ich mit diesem Weihnachten? Wie reagiere ich auf dieses Weihnachten? Und gerade bei der Tragweite und Wirkungsgeschichte, die dieses eine Ereignis in den letzten Jahrhunderten, Tausenden hatte und über die ganze Welt, bin ich eigentlich fast schon gezwungen, dazu auch eine Haltung zu entwickeln. Wie sieht diese bei dir aus? Und wir wollen uns den Text in drei Etappen durchgehen. Erstmal, was ist die Herausforderung? Zweitens, wie reagieren wir? Und warum fällt es uns so schwer? Wie schon gesagt, Weihnachten ist schon geschehen, Jesus geboren und 40 Tage später bringen die Eltern ihren Sohn nach der jüdischen Tradition in den Tempel. Simeon sieht das und geht zu ihnen hin. Und übrigens eine ganz interessante Nebengeschichte, wie uns hier letzten Dienstag aufgefallen ist, dieser Simeon wird von Gott geleitet. Schaut euch mal diese kleine Geschichte von diesem Simeon in Ruhe zu Hause an. Denn es ist sehr spannend, weil man sich da fragen muss, war es nötig, dass dieser Simeon in diesen Plan Gottes eingeweiht war? War das nötig, dass er das sehen musste? Und ich finde das eine wunderschöne Nebengeschichte, die doch sehr wesentlich ist, weil sie von Gottes Wesen zeigt und von zeugt und von dem, wie Gott sich Beziehungen zum Menschen vorstellt. Aber zurück zu der Herausforderung. Dieser Simeon singt ein Loblied, das übrigens auch bekannt ist als Nunc Dimittis. Das sind die lateinischen Worte für die Anfangsworte. Er sagt, Gott, jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt ist alles gut, denn ich habe das Heil gesehen, das du vorbereitet hast. Simeon sagt also, mit diesem Kind greift Gott selbst in die Welt ein und fängt an, die Welt zu verändern. Das große kosmische Bild gerade zu rücken. Dieses Kind bringt Trost, dieses Kind bringt Rettung. Simeon hat es auf dem Arm, das, worauf er sein Leben lang gewartet hatte, das, worauf seine Vorfahren, sein Volk Jahrhunderte wartete. Mit diesem Kind fängt es an. Dieses Kind ist ein Licht, das leuchtet, wird hier gesagt. Ja, aber auch ein Licht, das erleuchtet. Eine Offenbarung. Eine Offenbarung in Bezug auf Gott. Jesus legt uns offen dar, wer Gott ist und wie dieser Gott ist. Wenn du also auf der Suche nach Gott bist oder auf dem Weg mit ihm, dann ist dieser Jesus ja der Orientierungspunkt. Er gibt dir ein Bild von Gott. Wie reagieren wir aber? Kommen wir zum nächsten Punkt. Was machen wir damit? Erst einmal passiert hier ja was ganz Schönes, ja, was Eltern sicherlich freut, denn hier wird erstmal ja mehr als ein Kompliment für das Kind ausgesprochen. Ja, was kann Eltern glücklicher machen als so ein ja, so ein Lob. Doch am Ende von diesem Loblied wird es dann schon irgendwie ein bisschen komisch. Er ist dazu bestimmt, dass viele an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Ein Zeichen, dem widersprochen wird. Simeon sagt also, dieses Kind, dieses Licht, mit diesem Anspruch wird polarisieren. Leute werden sich an dem, ja, stoßen, werden sich an diesen Menschen stören. Simeon nimmt hier Bezug auf zwei Stellen in den Schrift der Propheten, nämlich aus Jesaja. Einmal Jesaja 8, wo über diesen Messias gesagt wird, dass er für die einen ein sicherer Zufluchtsort, für andere aber der Stein, über den sie stolpern sein wird. Und zum Zweiten nimmt Simeon Bezug auf Jesaja 28, wo Gott selbst sagt, ich lege in Jerusalem ein Fundament, ein Grundstein, ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. Für die einen also Eckstein und festes Fundament, das sich erträgt, was Halt und Friede gibt. Für die anderen wird dieser Jesus aber zum Stolperstein. Etwas, woran man hängen bleibt. Und ich weiß nicht, wie so die Fußwege vor eurer Haustür sind, aber da, wo ich in Neukölln wohne, sind die nicht ganz immer glatt. Und vielleicht bist du schon mal an so einem Stein hängen geblieben und so ein Stein, an dem man hängen bleibt und wo man sich extra nochmal umdreht und mit Wut dagegen treten möchte. Ja, so ein Stolperstein, wo man irgendwie, an dem man sich auch so richtig ärgern kann. Wir sehen das immer wieder auch in dem Leben von Jesus, dass sich Leute an dem richtig ärgern, richtig ihre Aggression auslassen. Schon ein paar Kapitel später von diesem Text, nämlich in Lukas 4, hält dieser Jesus seine erste Predigt. Seine erste Predigt in einer Synagoge. Und einige sind total begeistert und fasziniert. Und andere wollen ihn, ja, von der Klippe stoßen und töten. Die einen nehmen ihn als den Gesandten Gottes an. Die anderen wollen ihn als Gotteslästerer steinigen. Die einen sind bereit, sich für diesen Jesus ja fast umbringen zu lassen. Und die anderen wollen diesen Jesus umbringen, was letztlich an Ostern ja auch geschah. Und man muss also feststellen, dass dieser Jesus sehr stark, ja, polarisiert und eine klare Position bezieht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht ist es etwas, was man selber nicht so mag. Man mag vielleicht lieber so ein paar Zwischenpositionen. Ja, man könnte sagen, klar, er ist die Verkörperung des Opferwillens, ein gewaltiges Beispiel für die Welt oder ein göttlicher Lehrer. Aber ist er auch Retter und mein ganz persönlicher Weg zu Gott? Fragezeichen. Zwischenpositionen haben immer die Eigenschaft, dass wir diesen Jesus vielleicht nicht ganz ernst nehmen. Dass wir einen Weg finden, diesen Jesus gut zu finden, ohne ihn aber ernst zu nehmen. Dann bleibt aber sein Anspruch, das Licht und das feste Fundament zu sein, auf der Strecke. Dietrich Bonhoeffer sagt es einmal mit den Worten, und ihr könnt das im Heft auch mitlesen, ganz am Anfang. Man erklärt Jesus nach ästhetischen Kategorien als religiöses Genie, nennt ihn den größten Ethiker, man bewundert seinen Todesgang als heroisches Opfer für seine Idee. Nur eines tut man nicht. Man nimmt ihn nicht ernst. Das heißt, man bringt das Zentrum des eigenen Lebens nicht in Berührung mit dem Anspruch Christi, die Offenbarung Gottes zu sagen und zu sein. Man bewahrt einen Abstand zwischen sich und dem Worte Christi, lässt keine ernsthafte Begegnung zu. Ich kann wohl leben mit oder ohne Jesus, als religiöses Genie, Ethiker, als Herrin. Wie ich schließlich auch ohne Platon und Kant leben kann. All das hat nur relative Bedeutung. Sollte aber in Christus etwas sein, das mein Leben durch und durch beansprucht, mit dem ganzen Ernst dessen, dass hier Gott selbst spricht. Ist nur in Christus einmal das Wort Gottes gegenwärtig geworden, dann hat Christus für mich nicht nur relative, sondern absolut dringliche Bedeutung. Christus ernst nehmen heißt, diesen seinen absoluten Anspruch auf die Entscheidung des Menschen ernst nehmen. Dieser Jesus stellt uns also unweigerlich vor eine Entscheidung. Ist er Fundament oder Stolperstein? Sein Anspruch ist eigentlich zu groß, um mich mit einer Zwischenposition zufrieden zu geben. Zwischenposition bedeutet aber auch, dass ich ja nicht Balancespielchen mit verschiedenen Aspekten von diesem Jesus machen kann. Vielleicht fällt es mir leicht, seine Liebe, seine Annahme, seine Anerkennung ja, so zu empfangen, aber was ist damit, dass das auch eine Botschaft für andere ist? Oder dass mich dieser Jesus auch verändern will? Oder dass er mich herausfordert, ihm auch nachzufolgen, es ihm gleich zu tun? Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Warum fällt uns das so schwer? Es ist etwas, was einem vielleicht oft gar nicht so leicht fällt, diese klare Position selber auch zu beziehen. Man würde gerne sagen, ja, ich will das glauben. Und manchmal merkt man aber, es tut sich nichts. Es kommt bei mir nicht an. Es geht vielleicht nicht in mein Herz. Manchmal kann man es vielleicht auch nicht so richtig, die Relevanz richtig erfassen. Und ich finde diesen Text sehr beeindruckend und sehr herausfordernd, weil dieser Simeon hier was sehr Beeindruckendes sagt. Er sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Das ist unglaublich krass. Denn, du musst dich fragen, könntest du das gerade von dir sagen? Wärst du damit okay, bist du jetzt so im Frieden, dass du sagen kannst, ich kann jetzt gehen? Und diese Frage ist ja vielleicht ein guter Gradmesser dafür, wo so mein Fundament steht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man hier vielleicht ehrlich ist. Denn diese Frage ist sehr existenziell. Was müsste passieren, damit du das sagen kannst? Was müsste passieren, damit du das wirklich ehrlich gemeint so sagen kannst? Wovon erhoffst du dir deinen tiefen Frieden? Was lässt dich sagen, jetzt ist alles gut? Ja, man könnte ja im Kleinen mal anfangen, was sind so die Momente, wo ich sage, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das habe, dann habe ich irgendwie Frieden. Worauf strebst du hin? Vielleicht ist das der Moment irgendwie, wenn du finanziell abgesichert bist, wenn du irgendwie weißt, du kommst durch das Jahr oder durch einen Monat. Oder du hast einen guten Job gerade, der dich auf jeden Fall jetzt durch die nächsten Jahre gut durchbringt. Oder könntest du das von dir sagen, wenn du merkst, jetzt habe ich endlich die Anerkennung für das, was ich tue. Endlich sehen das mal Leute, wofür ich mir hier den Arsch aufreiße. Jetzt habe ich irgendwie Frieden. Oder vielleicht Weihnachten steht vor der Tür und ist auch immer eine sehr spannende Zeit, vielleicht, weil du merkst, okay, ich habe jetzt ein Weihnachten ohne Konflikte. Man sitzt so am Tisch mit der Familie, mit den Eltern oder vielleicht mit den eigenen Kindern und es scheint alles friedlich und gut. Oder vielleicht das erlösende Wochenende nach einer stressigen Woche. Der Urlaub, die Auszeit, der Film am Abend. Wann hast du dieses Friedensgefühl? Vielleicht dieses kurze. Oder vielleicht auch ein Gefühl, wo du denkst, ja, das wird dir länger anhalten. Was ist das für dich? Wo suchst du diesen tiefen Frieden? Simeon spricht in Vers 35 von einem Schwert, das durch die Seele dringt. Und er sagt, dass durch diesen Jesus bei vielen an den Tag kommen wird, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Also, dass etwas sichtbar wird, dass etwas aus dem Inneren sichtbar wird. Hier wird also ja die tiefere Ebene in meinem Inneren angesprochen. Wir können oft in unserem Köpfen, in unserem Kopf ja ein Vorhaben oder Glaubenssätze oder Ideale haben. Aber wenn es ernst auf ernst kommt, dann tue ich auf einmal was ganz anderes. So wie zum Beispiel, dass einer der engsten Wegbegleiter von Jesus getan hatte, nämlich Petrus an Ostern, als der Hahn dreimal krähte. Es ist sicherlich nichts Ungewöhnliches oder ja, fast schon menschlich, festzustellen, eigentlich kann ich gerade nicht in Frieden sterben. Ich habe noch nicht so richtig Frieden. Da gibt es schon auch ein paar Dinge, die mir ja irgendwie erstmal wichtiger sind. In vielen Situationen werde ich dann doch das tun, was in meinem tiefsten Inneren ist. Da, wo meine Leidenschaften liegen. Da, wo meine tiefsten Sicherheits- oder Freiheitsbedürfnisse sind. In dieser tiefen Ebene, wo ja letztlich mein Leben oder mein Handeln entschieden wird. Was manchmal auch gar nicht so im Bewusstsein ist. Deswegen ist es wichtig, ja, dieses Konstrukt, Jesus ist meine Hoffnung, mein festes Fundament, ja, in diese tiefen Ebene auch zu bringen. Dass es ja nicht nur ein Bekenntnis ist oder nicht nur ein Glaubenssatz, sondern dass es etwas ist, was mit meiner Leidenschaft korreliert, zusammenarbeitet. Und schließlich zu etwas wird, was mich auch antreibt und wonach ich letztlich auch suche. Und ich denke, dass da Glaubenspraktiken sehr hilfreich sein können. Also da, wo mein Glauben praktisch wird und damit ich etwas erlebe und meine Person geprägt wird. Eine Liturgie oder ein Ablauf, die eine Auswirkung auf diese tiefen Ebene in mir hat. Etwas Erlebbares, das mir immer wieder begegnet. Eine Umgebung, in die ich mich vielleicht immer wieder begebe. Und das kann zum Beispiel ja, ein Sonntagsritual sein. So ein Schabbat-Rhythmus. Der siebte Tag ist für Gott. Ein festen Tag in der Woche, wo ich einfach mal abschalte, wo ich was anderes mache, wo der Tag anders aussieht. Oder vielleicht verschiedene Orte oder Zeiten unter der Woche. Und natürlich kann es auch ja, Gemeinschaft mit anderen Leuten sein. Das kann natürlich auch Kirche sein. Ein Ort, wo du immer wieder mit anderen zusammenkommst und wo du immer wieder zusammen mit der Geschichte Jesus zusammengebracht wirst. Insofern, vielleicht ist das Kreuzfahrtprojekt deswegen für dich existenziell wichtiger, als dir vielleicht manchmal lieb sein kann. Jetzt habe ich so einen kleinen Smiley in meinen Notizen gemacht. Das können aber auch ja, Gottesdienstliturgien sein. Gemeinsames Singen, Bibel lesen oder Gebet. Oder zum Beispiel so etwas, was wir hier am Dienstagmorgen machen mit dem liturgischen Morgengebet um 8.30 Uhr, wo wir als einen festen Baustein da drin haben, dass man 50 oder 20 Minuten Stille hat. Also einen Moment, der vielleicht auch sehr kurz ist, aber der mich irgendwie auch prägen kann und der Auswirkungen hat auf meinen, wie ich in den Tag gehe. Konzentration auf Gott, alles loslassen, mich versuchen, möglichst frei zu machen, und vielleicht meine fragmentierten Persönlichkeitsanteile, dadurch, dass ich viele verschiedene Spielorte in meinem Leben habe, viele Rollenspiele, in viele Rollen schlüpfen muss auch, viele Herausforderungen habe und vieles auf mich einprallt, da mal einen kurzen Moment Stopp zu machen und mich selbst auch zu erleben, das Zentrum meines eigenen Lebens wahrzunehmen, wie es Dietrich Bonhoeffer sagt, und das in Kontakt mit Gott zu bringen. Oder es kann auch sein, dass du verschiedene Teile des Kirchenjahres bewusst erlebst. Ich finde es zum Beispiel ganz toll an Weihnachten oder jetzt an der, wenn es auch eine sehr dunkle Jahreszeit ist, aber mir immer mal eine Kerze anzuzünden, weil das erstens mal mehr Wirkung hat, als wenn man es im Sommer macht, aber es ja irgendwie auch ein Zeitraum ist, wo man sich was bewusst machen kann. Und wozu ich euch Mut machen möchte, ist einfach ja, sich in solche Glaubenspraktiken zu begeben, damit der Ort, wo mein tiefstes Inneres ist, wo vielleicht meine Leidenschaften sind, mit Gott befüllt werden. Und ich meine inneren Ängste und meine Antriebe mit dem Anspruch Gottes zusammenbringe. Der Ort, aus dem das wirkliche, jetzt habe ich ein Friedensgefühl, kommt. Aus dem tiefsten Inneren. Diesen Ort ja auch mit Gottes Liebe und Anerkennung zusammenzubringen. Mir bewusst Zeit einzuräumen, wo es in erster Linie vielleicht mal nicht um mich geht, ist ehrlich gesagt vielleicht gefühlt auch wie so ein kleiner Tod. Ich gebe ein wenig von meiner Erhabenheit, von meiner Selbstbestimmung ab, von dem, dass sich meine Aufmerksamkeit gerade um mich dreht, ja, das gebe ich irgendwie auf. Denn anstatt selbst zu entscheiden, was ich gerade tue, konzentriere ich mich auf Gott. Das kann aber auch sein, etwas abzugeben. Kann auch sein wie so ein kleiner Tod. Etwas zu geben, was ich denke, das beanspruche ich oder das nutze ich jetzt für mich. Eine große Geldrücklage oder etwas, was ich denke, was ich immer brauche. Oder zu sagen, jetzt, das muss ich mir jetzt gönnen. Ja? Aber sich vielleicht mal bewusst die Frage zu stellen, macht das jetzt wirklich besser? Oder ich gebe vielleicht Zeit für andere. Und damit vielleicht auch so ein bisschen meine Selbsterhabenheit auf, indem ich anderen helfe, indem ich ihnen diene, indem ich mich in die Position ja, der Demut begebe, weil ich mich von jemand anders abhängig mache, wenn ich ihm helfe. Etwas weggeben, sei es meine Aufmerksamkeit, meine Zeit oder meine Ressourcen und dabei vielleicht zu erleben, dass ich das auch tun kann und dabei Frieden erlebe. Ich wünsche mir, dass wir als Kreuzfahrtprojekt ja, diese Gemeinschaft bilden, wo wir uns einander erleben lassen, dass dieser Jesus, ja, dass wir diesen Jesus als Fundament haben können, dass das funktioniert, dass das gut ist. Wo wir uns aber auch einander helfen, vielleicht an den schwierigen Punkten, die es nicht so leicht ist, loszulassen, einander beizustehen. Und zum Schluss sei noch angemerkt, was Simeon hier sagt, ist nicht nur eine Rede, es ist ein Loblied. Er sagt diese sehr krassen und herausfordernden Worte, er singt sie ja, in einer lobenden Dankbarkeit, in einer Freiheit, in einer Liebe und auch in einem wahren Frieden. Und das macht mir Hoffnung, dass das, was Jesus, was Simeon hier sagt, ja ein Loblied ist und keine moralische Predigt. Und das wünsche ich uns, wünsche ich euch, wünsche ich mir, das in dieser noch verbleibenden Adventszeit zu entdecken. Und immer wieder Schritt für Schritt in dieser Adventszeit oder von Adventszeit zu Adventszeit, Jahr um Jahr, diesen Frieden ein wenig näher zu kommen. Amen.